Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Genau, Echo, mal wieder hier auf Köln Campus, auf der 100,0. Es ist 18 Uhr, es ist der, natürlich der zweite Dienstag? Nee, der dritte? Der dritte ist, glaube ich. Dienstag in diesem Monat und das bedeutet natürlich wieder Echo, das ist die Talk-Sendung auf Köln Campus und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Ralf Berger, der war 17 Jahre lang Vorsitzender des Allerweltshaus, was inzwischen in Ehrenfeld angesiedelt ist. So, jetzt habe ich's. Im Laufe der Sendung kriege ich das auf jeden Fall kommunikativ ein bisschen besser hin. Kurz zur Einleitung. Das Allerweltshaus ist ein Begegnungszentrum gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. Dazu gehört nicht nur die politische Mobilisierung. Das klingt immer sehr nach politischem Verein. Nein, es ist ein ehrenamtlicher Verein, der auch Musikabende, Ausstellungen, beispielsweise Deutschkurse für Flüchtlinge und so weiter organisiert. Und heute ist es Allerweltshaus in Ehrenfeld, ein interkultureller Ort, wo sich Menschen jeglicher Herkunft austauschen können. Was das Haus sonst noch so macht, welche Projekte dort stattfinden und wie soziales Engagement heutzutage angesichts dieser aktuellen, sehr brisanten Lage, muss man sagen, abläuft, kann mir mein heutiger Gast, ich habe es schon gesagt, Ralf Berger, bestimmt erklären. Er ist nämlich immer noch aktives Mitglied und war, wie gesagt, 17 Jahre lang Vorsitzender. Jetzt sage ich einfach mal Hallo. Hallo, Ralf.
Hallo, hier bin ich.
Ja, grüß dich. Schönen guten Tag. Ich habe es jetzt am Anfang schon gesagt, das Allerweltshaus ist seit Jahrzehnten quasi so ein Begegnungszentrum, ein interkulturelles Begegnungszentrum. Angefangen hat das, du hast es mir eben schon im Vorfeld des Interviews gesagt, vor über 25 Jahren, 1987 habe ich recherchiert, ist es gegründet worden. Damals aber noch nicht in Ehrenfeld. Wie ist man denn darauf gekommen, so ein Haus überhaupt zu gründen?
Ja, ich will erst mal sagen, ich war nie Vorsitzender des Allerweltshauses.
Ah, okay.
Das ist ein Merkmal unserer Struktur, dass sie möglichst ohne Hierarchien auskommt und möglichst flach sind die Hierarchien, die es natürlich gibt. Und ich war im Vorstand dieses Vereins, ein ganz normaler Vereinsvorstand, den man in Deutschland haben muss, wenn man Geschäfte machen will, ein e.V. gründen will. Und in diesem Gremium war ich und natürlich auch sonst im Haus aktiv. Ja, wie sind die Leute damals dazu gekommen? Es waren 7 Leute, die einen Verein gegründet haben, 1987, und die hatten ganz banal die Vorstellung, einen Ort zu schaffen, wo sich Ausländer und Deutsche, so hat man das damals genannt, heute sagt man ja Migranten, wie auch immer, die Zeiten ändern sich, die Sprache auch. Damals hat man gesagt, einen Ort schaffen, wo sich Ausländer und Deutsche treffen können. Ende der 80er Jahre war so eine Zeit, wo die ersten doch merklichen rassistischen Dinge in der Öffentlichkeit vorgekommen sind. So eine Stimmung war gegen Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter. Und da haben einige Leute gesagt, wir brauchen einen Raum, wo man Veranstaltungen machen kann. Ausstellungen waren damals ganz wichtig, Kunstausstellungen von Künstlern, die hier sonst keine Möglichkeit haben auszustellen und wo man sich einfach treffen kann, zwanglos. Die haben dann einfach Räume angemietet, immer in Ehrenfeld. Das haben sie sich damals auch bewusst rausgesucht, Ehrenfeld als Stadtteil. Mhm. Damals auch noch anders wie heute. Und haben auf relativ kleiner Flamme das komplett ehrenamtlich betrieben. Die haben dann abends immer ein Protokollbuch gehabt. Da hat dann einer Dienst gehabt oder zwei an der Theke und es passierte irgendwas da drin und das wurde dann aufgeschrieben für den Nächsten, der am nächsten Tag kam und die Theke dann gemacht hat, dass der wusste, was am Tag vorher passiert ist. So hat das ganz banal angefangen.
Okay, und damals auch schon, die Philosophie habe ich hoffentlich so ein bisschen richtig zusammengefasst, damals war das auch schon von vornherein nicht als rein politischer Verein geplant, sondern halt eher so als Ort, wo man sich zusammentrifft und wo man halt quasi neue Kulturen kennenlernen kann.
Was ja auch politisch sein kann. Ich habe so mit der Trennung nicht so, viele Sachen sind ja politisch, die mit politisch assoziieren viele Parteipolitik, die ist natürlich nicht nur langweilig, sondern manchmal auch nicht so dolle. Mhm. So war das nie gemeint mit Parteipolitik, aber soziale Bewegungen war so ein Begriff, der damals sehr im Gespräch war. Man fühlte sich verbunden mit sozialen Bewegungen wie Ökologiebewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung, Internationalismusbewegung war damals auch eine Sache, die so genannt wurde. Also mehr in diese Richtung Politik und die geht natürlich fließend über, auch mal in eine Party machen, zusammensitzen und Dinge tun, die nicht nur aus dem Kopf rauskommen.
Genau, und man muss jetzt nicht direkt dem Verein quasi beitreten, um mal reinzugehen und einen Kaffee zu trinken, sage ich jetzt einfach mal.
Um Gottes Willen, der Verein war eigentlich immer nur Mittel zum Zweck und Beiwerk. Der spielte eigentlich nicht immer die entscheidende Rolle, dass da, wenn ich richtig informiert bin, haben wir jetzt so 60, 70 Mitglieder. Wir haben nie offensiv um Mitglieder geworben. Mhm. Und diese 60, 70 Leute sind auch nicht unbedingt die, die das Haus tragen, also die dort aktiv sind. Das sind Leute, die zahlen ihren Beitrag und die sieht man manchmal jahrelang nicht. Also der Verein ist eher so ein Muss, was es geben muss, um so einen Rahmen zu haben, aber ist nicht das Entscheidende. Und Mitglied sein muss man sowieso nicht. Wir haben zum 25-jährigen Jubiläum, vor 3 Jahren war das, haben wir mal so ein bisschen zusammengerechnet, also großzügig, also nicht zu unseren Gunsten gerechnet und sind damals auf den Wert gekommen, ungefähr 360.000 Leute haben das Allerweltshaus besucht zu Veranstaltungen, um da an irgendwas teilzuhaben. Es ist also im Laufe der Jahre eine enorme Menge an Leuten, die reingekommen sind, die waren beileibe nicht alle Vereinsmitglieder.
Ja, wurde dir das gesagt oder kannst du dich noch so ein bisschen durch Erzählungen dran erinnern, wie das damals aufgenommen wurde, das Projekt? Weil 1987, ne, ist jetzt natürlich nicht Ewigkeiten her, aber schon noch genug Zeit, gerade noch das geteilte Deutschland damals, dass es vielleicht noch nicht mal so gut aufgenommen wurde, kann ich mir vorstellen, oder?
Ich weiß nicht, es war ein bisschen eine andere Zeit. Also bin erst 1995 nach Köln gekommen und dann 96, 97 im Allerweltshaus angefangen. Die Anfangsjahre kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe natürlich in der Zeit als erwachsener, aktiver Mensch gelebt. Und ich würde mal sagen, es war anders. Ehrenfeld war anders. Ehrenfeld war noch nicht so, wie soll man sagen, von betuchteren Leuten bewohnt wie jetzt. Es war ein altindustrialisierter Stadtteil, dem die Arbeitsplätze abhanden gekommen sind, wo viele weggezogen sind. Da gab es Leerstände, da gab es auch besetzte Häuser. Da gab es viele billige, schlechte Wohnungen, in die dann auch viele Migranten reingezogen sind. Es kamen Künstler in den Stadtteil, die in alten Fabrikhallen dies und das gemacht haben, also eher eine nicht kommerzielle Kunst. Es war so ein bisschen Wildwuchs, würde man heute sagen. Oder der Leiter des Ordnungsamts hat vor ein paar Jahren zu solchen Sachen mal gesagt, das ist Wildwuchs, den muss man jetzt endgültig abschaffen. Oh Gott. Das war eigentlich eine günstige Atmosphäre in dem Stadtteil, so ein Ding zu betreiben. Und das sind ja auch ähnliche Einrichtungen entstanden. Der andere Buchladen, das Café Sehnsucht und das Theaterhaus, das Art-Theater und. Es sind viele solche Sachen in der Zeit entstanden. Es war eher eine Zeit, wo sowas in bestimmten Kreisen der Gesellschaft gut angenommen wurde. Das ist so das eine. Und man konnte ohne Geld oder mit wenig Geld etwas machen. Das ist heute kaum noch möglich. Wenn man heute was anmietet, ist es wesentlich teurer. Mhm. Und die Erwartungen auch von Besuchern ist, dass da natürlich jemand jeden Tag putzt und dass da natürlich alles in Ordnung ist, dass man da also reingeht und einen bestimmten Standard findet. Das war damals auch weniger. Also von daher war es einfacher für Leute ohne Geld, was zu machen. Auf der anderen Seite waren die Sachen vielleicht weniger reflektiert wie heute. Wurden Sachen gemacht, die man heute nicht mehr machen würde, würde ich sagen. Aber insgesamt die gesellschaftliche Atmosphäre war eher einfacher. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv von mir. Das mögen andere anders sehen.
Ja, na klar. Also aber dafür haben wir dich ja auch eingeladen, für deine subjektive Meinung. Du sprichst ja nicht im Namen aller Leute, die jemals im Allerweltshaus waren.
Um Gottes Willen.
360.000 Leute vertreten, das muss nicht sein. Ich bin ziemlich sicher, du bist auf jeden Fall froh, dass der Wildwuchs, um jetzt mal diese Unkrautmetapher des Ordnungsamts Beamten fortzuführen, noch weiterhin bestehen bleibt und das Allerwelthaus noch gibt. Kannst du dich an den Moment oder an vielleicht auch das Projekt erinnern, wo du gesagt hast, alles klar, das werde ich jetzt erstmal noch weitermachen, als du angefangen hast, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt der Punkt, für das Allerwelthaus werde ich jetzt noch länger tätig sein?
Ja, ich bin eher einer von denen, die so auch inhaltlich rangehen, die also ein bisschen diese verrufene Politik machen, also nicht Parteipolitik und so, hatte ich ja schon gesagt. Und ich fand damals ganz spannend, Ende der 90er Jahre gab es ein Projekt zur Globalisierung. Das war damals so ein neues Wort. Das war in aller Munde. Was heißt das denn jetzt, wenn sich Kapital über die ganze Welt verteilt, wenn es eine internationale Arbeitsteilung gibt, wo die arbeitsintensiven Sachen in die Billiglohnländer gehen und. Was heißt das alles für uns? Und das war eine Veranstaltungsreihe, an der ich mich beteiligt habe. Da waren ganz spannende Sachen. Da waren Textilarbeiterinnen aus Bulgarien zu Besuch, die in Brüssel waren, die dann auf dem Nachhauseweg bei uns vorbeigeschaut haben. Mit denen haben wir eine Veranstaltung gemacht. Wir hatten total interessante Leute da, Diskussionsveranstaltungen. Wir hatten dann zum Weltwirtschaftsgipfel 1999, der in Köln stattfand damals, großes Hallo, war ein Riesenprogramm, hatten wir Gäste aus 5 Ländern, die zur Aufarbeitung von Konflikten gesprochen haben. Also Serbien, Guatemala, Palästina, aus den Ländern Leute, alle in einer Veranstaltung, konnte man überhaupt nicht moderieren, aber es war eine unheimlich tolle Stimmung, dass Leute zusammenkommen, die irgendwie was Ähnliches erfahren haben und sich austauschen, war eine ganz tolle Sache und da bin ich so hängen geblieben. Die Sachen haben mich ziemlich begeistert, aber im Laufe der Zeit kann man im Allerweltshaus sehr viele kleine Dinge erleben, die auch sehr schön sind oder aufbauend sind. Man trifft Leute, die man sonst nirgends trifft und man trifft vor allem Leute, die in der Zusammensetzung nie irgendwie zusammenkommen. Das ist schon so ein so ein Gemenge dort, was manchmal entsteht, was unheimlich spannend ist. Vor allem, wenn man dann abends zusammensitzt, ein bisschen Zeit hat und quatscht oder singt oder sonst was macht, ist das eine unheimlich schöne Sache. Und da könnte ich jetzt jede Menge Dinge erzählen, die ich da erlebt habe, die mich da auch gehalten haben. Ja, und die mich nach 17 Jahren auch sagen lassen, das hat sich gelohnt. Das war nicht Frust irgendwie, da auch mal die Scheiße wegzumachen oder die Küche aufräumen zu müssen, sondern es hat sich wirklich gelohnt und das war eine wichtige Erfahrung auch für mich persönlich, also unabhängig davon zu dem, was ich beitragen konnte.
Ja, also ich glaube auch, wenn man so lange einen ehrenamtlichen Beruf quasi, sage ich jetzt mal, ausführt, dann entlohnt sich das sicher auf die eine oder andere Weise. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir gleich noch stellen werde, was das Haus zum Beispiel heute für Projekte hat. Du hast jetzt gerade ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Wir werden gleich nach der ersten Musikpause, du hast nämlich natürlich ein bisschen Musik mitgebracht zu Echo, wie das hier üblich ist, werden wir ein bisschen über die aktuellen Projekte des Hauses sprechen und ja, einfach so ein bisschen vorstellen. Vielleicht hast du ja die ein oder andere Anekdote aus den 17 Jahren, die dir dann spontan natürlich einfällt. Komplette Bandbreite der Projekte vom Allerweltshaus kann man wahrscheinlich nicht so wirklich absegnen. Du hast gesagt, in 25 Jahren kam da sicherlich das ein oder andere Projekt zustande. Initiativen sprechen euch ja auch an. Aber ich wollte dich auf jeden Fall mal auf das Projekt Alle Welt on Air, das ist ein Radioprojekt, was seit 2005 läuft, vom Allerweltshaus ansprechen. Was genau ist das denn? Kannst du das kurz erläutern?
Ja, ich möchte erstmal sagen, der Kern vom Allerweltshaus sind nicht die eigenen Projekte, sondern ist der Umstand, dass wir Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir haben ja über 20 Nutzergruppen, die abends nach einem bestimmten Terminplan die Räume nutzen, haben viele Leute, die dort etwas machen, was in den Sinnzusammenhang des Allerweltshauses passt. Und je nachdem, wie Geld ist und wie Aktive da sind, Geld da ist und Aktive da sind, machen wir auch eigene Projekte. Im Augenblick sind das so 5, die in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Eins davon, wie du gesagt hast, Alle Welt on Air. Das ist eine Radiogruppe, die sich schon vor einigen Jahren zusammengefunden hat und die im Bürgerfunk bei Radio Köln einmal im Monat eine Stundensendung machen zu einem Thema aus dem Allerweltshaus, was Leute mitbringen in das Allerweltshaus an Themen, auch an Länderthemen. Sie haben sich viel mit Indien, Mexiko auseinandergesetzt. Ganz spannende Sachen. Und die waren auch immer sehr aktiv, haben sich auch über Radiosendungen hinaus für ihre Themen engagiert. Jetzt ist der Umstand, der traurige Umstand eingetreten, dass im Januar die Brigitte Lang, die das lange zusammengehalten hat, das Projekt, und auch so die Hauptaktive war, gestorben ist mit Anfang 60, leider völlig überraschend. Und die Gruppe sich weiter trifft, das sind 6, 8 Leute, soweit ich weiß, vielleicht sind es auch ein paar mehr inzwischen. Mhm. Und Weitersendungen planen, mir allerdings jetzt noch nicht ganz so genau bekannt ist, wie sie weiterarbeiten, mit was vom inhaltlichen Schwerpunkt. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, wo man einfach dazukommen kann. Wenn man Bock hat, Radio zu machen, wenn man Bock hat, gleichberechtigt in einer Gruppe zusammenzuarbeiten, sich da mit den Themen auseinanderzusetzen, auch die Technik nach und nach lernt. Die produzieren bei Flock in Ehrenfeld, Freier Lokalfunk Köln, haben da einen festen Sendeplatz im Bürgerfunk. und ja, suchen noch Leute.
Also da klingeln mir natürlich dann auch die Ohren hier bei Köln Campus. Wir sind ja auch alle arme Kirchenmäuse, die ehrenamtlich diese moderationsredaktionellen Arbeiten tätigen. Und ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Das macht tierisch viel Spaß, bringt ganz viel. Und wenn es dann auch noch ein bisschen mit sozialen Themen zusammenhängt, kann das auch mal doppelt interessant sein. Also wer sich da vielleicht jetzt kurz angesprochen fühlt, der könnte ja eventuell dem Allerweltshaus mal eine nette E-Mail schreiben und sich dafür interessieren.
Ja, man kann auch erstmal gucken. Allerwelt und Er hat auch eine Homepage, auf die kommt man auch drauf über die Homepage vom Allerweltshaus, www.allerweltshaus.de. Da sind auch einige Sendungen, wie nennt ihr das? Podcast,
genau, richtig.
Einige Sendungen gelagert, die man sich anhören kann, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was da so gemacht wird. Und wenn man das, wenn man dem was abgewinnen kann und Bock auf sowas hat, dann kommt dazu,
genau.
Herzlich willkommen.
Da ist jeder willkommen, auf jeden Fall. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, gerade als Radiomacher selber. Aber ich bin auch auf ein anderes Thema gekommen, was ein riesiges Thema ist für das Allerweltshaus, nämlich das Thema Menschenrechte. Und da gibt es ein Projekt, und das ist auch ein hauseigenes Projekt. Ich wollte auch eben gar nicht die Initiativen und eure Partner unterschlagen. Ihr bietet ja auch einfach oft auch nur das Forum, sage ich mal, für andere Projekte. Aber Erinnern und Handeln für die Menschenrechte ist, glaube ich, ein Projekt von euch, soweit ich weiß.
Ja, das ist ein Projekt von uns, und zwar hat das vor 8 Jahren, ja, 2008, 8 Jahre, haut hin, angefangen, im Wesentlichen auf die Initiative hin von Adnan Keskin, Doğan Akanlı, zwei Menschen aus der Türkei, die schon länger in Deutschland leben, die angefangen haben, Lesungen, Veranstaltungen zu organisieren, die sich beschäftigen mit der Geschichte des Vielvölkerstaats Türkei. Wie haben die Armenier, die Kurden, die Türken, die Juden, die Griechen, die ja viel auch waren, bis viele vertrieben wurden, in der Türkei zusammengelebt? Was für eine gemeinsame Geschichte sollte man aufarbeiten? Die deutsche Geschichte, der Holocaust wurde dann natürlich auch thematisiert, und andere genozidale, sage ich mal, komisches Wort, Dinge, die in der Welt passiert sind. Diese Bundestagsabstimmung vor ein paar Wochen zu den Genozid an den Armeniern, das war schon vor 8 Jahren in der Diskussion, und gerade die beiden, besonders Doğan Akanlı, hat das ja vorangetrieben, dass es überhaupt so in der Öffentlichkeit ist, dass es bis in den Bundestag vorgedrungen ist. Die haben damit angefangen, wunderbare Lesungen gemacht mit unterschiedlichen Literaten, die aus Istanbul kommen, zum Teil in Deutschland leben, unterschiedlicher Herkunft sind auch, also von der Volksgruppe her. Mhm. Und das ist dann ausgeweitet worden im Laufe der Jahre, dass alle möglichen Menschenrechtsthemen, das ist ja ein weites Feld weltweit und aber auch in Deutschland, in Köln. Wir hatten mal eine Reihe Lage der Menschenrechte in Köln. Da spielte die Wohnungsnot, Hartz IV, alles mögliche eine Rolle.
Ah, ja.
Und in der Regel ist das eine Gruppe von jungen Leuten, jetzt, heute, also nach dieser langen Entwicklung von 8 Jahren, die auch Praktika machen im Allerweltshaus diese Veranstaltungen zu den Themen organisieren, auch ein Menschenrechtsfestival, was jetzt Ende Juni war, im Grüngürtel jedes Jahr machen, seit 4 Jahren.
Ja.
Und verschiedene andere Aktivitäten auch, nicht nur Veranstaltungen, auch Workshops, alles Mögliche. Das verändert sich immer mal wieder thematisch, je nachdem, welche Leute da sind. Die Praktikanten sind meist ein halbes Jahr da. Die festen Leute, die also schon länger in der Arbeitsgruppe sind, die da kontinuierlich arbeiten, sind halbes Dutzend, die da aktiv sind. Und so wird immer für jedes Halbjahr ein Programm gemacht zu dem Thema. Es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung. Was sind Menschenrechte? Werden die instrumentalisiert? Es gibt kulturelle, soziale, politische Menschenrechte. Das ist ein sehr weites Feld.
Mhm.
Auch Menschenrechtspädagogik ist ein weites Feld. Wie kann man die Auseinandersetzung um Menschenrechte in Schulen bringen? Da haben die auch im letzten Jahr viel gemacht, die Leute aus dem Projekt, dass sie in Schulen gegangen sind und quasi externen Unterricht zu solchen Themen gemacht haben. Also ein ganz weites Feld. ja. wo man, wenn man da mitmachen möchte, auch Einfluss drauf nehmen kann, was da gemacht wird.
Ja, also du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist eine relativ große Bandbreite an Menschenrechtsthemen, die da behandelt werden. Findest du denn, das ist heutzutage jetzt, sage ich mal, in der westlichen Welt oder in Mitteleuropa dann auch noch ein großes Thema, weil bei Menschenrechtsverletzungen denken viele, zumindest glaube ich das, sehr schnell an die dritte Welt oder an etwas weiter entfernte Länder oder gibt's da, ist es bei dem Projekt so, dass es da auch Beispiele aus Deutschland gibt? Du hast ja jetzt eben Hartz IV angesprochen, dass da Menschenrechte verletzt werden. Ist das noch so ein akutes Problem, dass sich das Allerweltshaus da quasi so dem verschrieben hat, die Menschenrechte werden oftmals verletzt, dagegen muss was getan werden und darüber muss informiert werden?
Ja, also die Menschenrechte, so wie sie im Westen verstanden werden, sind ja universell, gelten für alle Menschen. Und natürlich gibt es die ganz schlimmen Dinge, die also auch in den Schlagzeilen stehen, also systematische Menschenrechtsverletzungen eher nicht in Mitteleuropa. Aber auch in Mitteleuropa sollte man darauf achten. Das sind ja auch Entwicklungen, die in Gange sind, die nicht immer schön sind. Ich kann mich erinnern, zum Tag der Menschenrechte vorletztes Jahr, 2014 oder 2015, war ein Kölner Stadtanzeiger ein Artikel. Das ist ja nicht gerade eine linke Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger, zum Tag der Menschenrechte über die Lage der Menschenrechte in Deutschland, wo eine ganze Palette von Punkten aufgelistet wurde, die problematisch sind. Mhm. Natürlich nicht vergleichbar, was in manchen Ländern, wo Krieg herrscht oder wo brutale Diktaturen sind, nicht vergleichbar ist. Aber zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten. Es gibt viele Leute, die wollen Polizisten anzeigen, weil sie irgendwas gemacht haben. Und sie wären derer nicht habhaft, weil da kein Name oder keine Nummer auf der Uniform stand und können dann nur sagen, der war groß und blond oder wie auch immer. Mhm. Und das wurde in dem Artikel zum Beispiel bemängelt, dass in Deutschland die Polizei nur durch die Polizei kontrolliert wird, nicht wie in vielen anderen westeuropäischen Ländern, wo es unabhängige Kontrollinstanzen gibt. All das sind Dinge, das ist jetzt nicht... das Ding wie in Syrien, Irak, Iran oder so. Aber ja. Es sind Dinge, die man im Auge behalten sollte und wo es auch viele Menschen gibt, die da unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Nicht nur mit der Polizei, auch mit anderen Dingen, Benachteiligungen auf verschiedenen Ebenen und.
Ja, kann ich mir auch sicherlich eine Bandbreite vorstellen. Aber genau so ein konkretes Beispiel habe ich da, um ehrlich zu sein, gesucht. Ohne jetzt natürlich in die negativen Seiten der politischen Landschaft Deutschlands so ein bisschen einzugehen, wollte ich auch mal fragen, du bist jetzt seit 17 Jahren da aktiv, wir haben das am Anfang ja schon gesagt, und machst das auch ehrenamtlich. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht so, dass wenn man im Allerweltshaus arbeitet, dass es da irgendwie das Geld hineinfließt ohne Ende. Du arbeitest dann 17 Jahre, auch mit einem sehr hohen Zeitaufwand, kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise man kann sich das ja einteilen, aber es ist ehrenamtliche Arbeit. Du hast da sicherlich einiges erlebt. Gab es mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, alles klar, ich wurde jetzt quasi für die Arbeit, die ich hier leiste, für das Küche aufräumen auch mal und so weiter entlohnt? Also
ach ja, man sollte das, glaube ich, nicht so hochhängen. Ich rede schon von früher, als wenn ich schon am Ende meines
Lebens. In den 90ern.
Wäre. Aber in vergangenen Zeiten hat man das gar nicht, in unseren Kreisen zumindest, ehrenamtlich genannt. Da hat man Sachen einfach gemacht. Das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Wenn jemand 5 Kinder zu Hause hat, kann er weniger machen, wie jemand, der in einer bestimmten Lebensphase ist, wo er unabhängig ist und vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen muss, will. Da hat jeder andere Bedingungen und jeder muss da seinen Platz finden. Aber ich würde es nicht so hochhängen. In Deutschland sind Millionen Menschen, die das machen. Die anderen machen es halt im Fußballverein, trainieren eine Jugendmannschaft oder mir bei der Freiwilligen Feuerwehr oder machen andere auch sinnvolle Sachen. Von daher würde ich das jetzt nicht so hochhängen. Ich habe das gemacht, so wie es zu meiner Lebenssituation passt. Und so haben es andere auch gemacht und das ist gut so. Aber ich würde es jetzt nicht so hochhängen. Also ich finde es etwas nicht für Geld zu machen, scheint offensichtlich die Ausnahme zu sein. Das war vor einigen Jahrzehnten, war es eher andersrum. Also, dass man da geguckt hat, dass man sein Auskommen hat und dann die Energie, die man noch hatte, hat man was anderes gesteckt.
Ja.
Jetzt hat sich natürlich auch verändert, die Gesellschaft. Ihr eher Jüngeren, ihr müsst schon gucken, was mache ich jetzt nach dem Studium, wie geht das weiter, wie komme ich über einen Jahresvertrag in irgendeinem Job hinaus und wie kann ich mal eine Familie gründen. Mhm. Das war vielleicht für uns, ich habe da auch keinen Hintergrund, dass ich woanders her Geld habe, von Eltern oder sonst was, aber für uns war es trotzdem etwas einfacher. einfacher, das in 80ern oder 90ern. Das sei so, aber es wird viel zu viel über Geld geredet. Man sollte einfach das machen, was man für richtig findet und so ein Umfeld haben, die akzeptieren, dass man das so macht, dass es zu dem jeweiligen Leben auch passt.
Okay, und wenn du jetzt so davon sprichst, wenn ich dich so davon sprechen höre, wirkt es auch so, als hat es sich nicht jede Sekunde wie harte Arbeit angefühlt, sondern dann einfach wie etwas, was du gerne gemacht hättest, gemacht hast, natürlich.
Lohnarbeit ist manchmal ein bisschen gezwungen, dass man etwas macht, was einem genau. nicht Spaß macht oder ist zumindest ein Teil davon. Und das sollte dann möglichst wenig sein.
Im Studio immer noch Ralf Berger, jahrelang, 17 Jahre genau, aktives Mitglied beim Allerweltshaus in Köln-Ehrenfeld, einem interkulturellen Begegnungszentrum. Und wir haben jetzt schon einiges abgehakt an Themen auf jeden Fall. Wir haben die Projekte vorgestellt, wir haben die Anfänge des Allerweltshaus beleuchtet. Und jetzt hast du eben nach dem letzten Gesprächsblock schon so ausklingen lassen, dass es heute bei uns ein bisschen was anderes ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. In meiner Generation, sage ich jetzt einfach mal Anfang 20 und studierend, da ist es dann schon eher so, dass man schon fast ökonomisch guckt, muss ich ehrlich zugeben. Und da wollte ich dich auch mal fragen, wie empfindest du das? Also die meisten Bekannten, sage ich jetzt mal, machen ein ehrenamtliches Engagement, wenn es nicht gerade Fußballtrainer im lokalen Verein ist, eigentlich aus ökonomischen Gründen, um die Karriere zu fördern und um den Lebenslauf ein bisschen aufzupushen. Findest du, dass sich soziales Engagement, wenn ich so nennen kann, oder ehrenamtliche Arbeit oder Arbeit ohne Geld so jetzt verändert hat zum Schlechteren deswegen? Oder wie würdest du das so betrachten? Das war ja damals, als du angefangen hast, beim Allerweltshaus was anderes.
Ja, ich kann das verstehen. Die Ökonomisierung des ganzen Lebens, also immer mehr Lebensbereiche, wo es um Geld geht, das ist einfach Fakt gesellschaftlich und das wirkt sich natürlich auf die Menschen aus. Wenn jemand sich engagiert, nur um seinen Lebenslauf aufzupushen, dass er da noch was hat und da noch was und das vorzeigen kann, finde ich es nicht so sympathisch. Aber das ist mein Problem vielleicht. Manchmal ist es gut, auch im Leben einfach etwas zu machen, wo man noch nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt oder ein Risiko einzugehen, als wie alles versuchen zu berechnen. Am Ende ist es ja doch anders, wie man so denkt. Also das wäre so meine Richtung. Da hat sich einiges verändert. Aber nicht bei allen. Es gibt durchaus Leute, die nicht so ganz berechnend sind in diesen Sachen, würde ich mal sagen. Also ich kenne zumindest einige, auch jüngere. Aber das war einfacher. In den 80ern gab es einfach mehr Freiräume für Leute, die Anfang 20 waren, studiert haben. Die mussten dann auch nicht jeden Tag an die Uni rennen. Die konnten aber auch mal was als Praktikum verkaufen, wo sie irgendwas gemacht haben. Die hatten auch Zeit für mehr, also Lebenserfahrung zu sammeln durch so ein Engagement, auch in skurrilen Projekten. Das ist heute stärker eingeengt, das kann ich schon verstehen.
Ja.
Trotzdem haben wir es im Allerweltshaus, glaube ich, ein bisschen geschafft, einen kleinen Generationswechsel hinzukriegen, nicht in allen Bereichen. Weil zum Beispiel gerade diese Geldkisten, die erfordern natürlich auch ein gewisses Know-how. Da sind eher noch die Alten dran. Wie hält man den Laden am Laufen finanziell, was eine sehr schwierige Sache ist. Aber in vielen Projekten, da wo sich Leute engagieren und zum Teil auch in so Gremien, also wie Vorstand, gibt es auch ein paar Jüngere, die sich da eingeklinkt haben. Obwohl, das ist in vielen Vereinen schwierig, weil die Älteren prägen das ja und prägen das auch mit einer bestimmten Art, wie sie reden, wie sie sind, wie sie was dominieren durch ihre etwas mehr Erfahrung. Und das ist uns trotzdem gelungen, dass sich da Leute bei uns wohlfühlen, auch jüngere Leute. Und wir haben jetzt gerade so einen interessanten Mischmasch von Leuten, die unter 30 sind, mit ein paar Leuten, die das schon sehr lange machen. Das ist eigentlich ganz schön.
Ja, perfekt. Also da hilft ja auf jeden Fall auch eine flache Hierarchie, weil ein Anfang 20-Jähriger kann oder eine Anfang 20-Jährige kann halt natürlich noch nicht mit der Präsenz quasi wie jemand, der das seit 20 Jahren macht.
Naja, man macht ja auch nicht das Gleiche. Die Jüngeren machen genau, ja auch ein bisschen andere Sachen. Da spielt Foodsharing, wie man sich individuell ernährt, wie man auf solche Sachen guckt. Auch die spielen eine viel größere Rolle wie bei den Eltern. Die sind ja das bisschen wie der Elefant im Porzellanladen. Die sind ein bisschen unsensibel bei den Sachen. Und da gibt es natürlich auch Spannungen. Und das muss so ein Verein oder so ein Zentrum aushalten, dass beide Sachen nebeneinander sind und dass sie sich vielleicht auch befruchten, dass die Jüngeren von Eltern lernen, dass es entscheidend wichtig, sage ich mal, gesellschaftliche Strukturen zu verstehen und die zu verändern, um die Älteren auch lernen, dass das individuelle Verhalten oder das Konsumverhalten und so was ganz Wichtiges ist, um überhaupt glaubwürdig zu sein, ja, und vielleicht auch an einer bestimmten Stelle mal irgendwo was umzubiegen durch, ja, das Konsumverhalten. Das ist ganz wichtig, dass das gegenseitig befruchtet. Genauso wie sich Menschen unterschiedlicher Herkunft dort gegenseitig ja, voneinander lernen können.
Ich dachte, du sagst jetzt befruchten.
Ja, nee, das habe ich...
Hast du gut umschifft auf jeden Fall.
Ja, ja, gut. Die können sich natürlich auch befruchten,
ja, selbstverständlich,
im engeren Sinne, aber das ist nicht unbedingt jetzt das Anliegen des Allerweltshauses. Aber da, wo Menschen zusammenkommen, lernen sie sich kennen und so weiter.
Das stimmt, da, ja, führt dann auch mal eins zum anderen. Aber du hast es jetzt ein bisschen schon anklingen lassen. Das Allerweltshaus ist natürlich nicht ein von der Bundesrepublik subventioniertes Haus, nee, was Massen an finanziellen Mitteln zugeschossen kriegt aus Steuergeldern, sondern das ist ein... ehrenamtlicher Ort, bei dem auch, wie bei jedem anderen, gerade in einem Szeneviertel wie Ehrenfeld, die Mieten steigen und wo man von jeder Hilfe von außen angewiesen ist. Nicht nur finanzieller Art, sondern auch, dass halt Projekte zu euch kommen und die bei euch veranstalten wollen und dass da natürlich auch oft auf Spendenbasis was zusammenkommt. Also wie schwierig ist das, dass jetzt so ein Projekt wie das Allerweltshaus am Leben zu erhalten, wo jetzt jedes Jahr die Mieten steigen quasi und man auf immer mehr finanzielle Hilfe quasi angewiesen ist, damit es weitergeführt wird.
Ja, es gibt kaum solche Zentren, die mit staatlichen Geldern gefüttert werden. Das würden wir, glaube ich, auch gar nicht wollen, sage ich jetzt mal einfach, weil wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Es ist uns natürlich auch wichtig, unsere Unabhängigkeit zu bewahren. Und wir hatten manchmal schon auch kritische Sachen, wo wir angegriffen wurden, was wir vielleicht so nicht hätten machen können, wenn wir jetzt von staatlichen Geldern leben würden. Was aber wichtig ist, dass es auch schwieriger geworden ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Leben ökonomisiert sich immer mehr Lebensbereiche werden über Geld gelebt und nicht mehr über irgendwie. Und so hat sich das natürlich auch zugespitzt, dass man für alles Mögliche Geld braucht, ein bestimmtes Level braucht, auch an Ausstattung, das ist heute üblich. Und da wird es natürlich schnell für so einen Verein eng, vor allem, weil wir ja auch kein pillepall kleines Hinterzimmer sind, wo sich ein paar Leute treffen, sondern schon ein relativ großes Zentrum, wo man nicht unbedingt den Überblick hat, wer alles da ist und was alles gemacht wird. Und man auch den Überblick über die Finanzen halten muss. Wir haben immer gesagt, wir wollen eine Mischfinanzierung. Mischfinanzierung heißt, dass wir von Mitgliedsbeiträgen und Spenden einen Teil betreiben. Also das, ich sage es mal ganz grob gedacht, das Zentrum als solches mit Heizung, Miete, Telefon, was man so braucht, ohne dass was passiert. Dass wir unsere eigenen Projekte über Anträge bei Stiftungen versuchen zu realisieren. Das ist auch möglich, wenn man gute Anträge schreibt und die richtigen Stiftungen kennt, immer mal wieder auch eine größere Summe zu bekommen. Und dann fehlt es an Personal, was eigentlich notwendig ist, um so einen Laden irgendwie den Verkehr zu regeln und die Anträge überhaupt zu schreiben und. Also die Sachen, die gemacht werden müssen, die man nicht nach Feierabend freiwillig ehrenamtlich machen kann, da fehlt es eben meistens. Und da sind wir am Rumdoktern. Wir sind Teil des Eine Weltnetzes NRW. Darüber, das sind letztendlich Gelder von der Landesregierung, haben wir eine 30-Stunden-Stelle, also auch geteilt in zwei. Also da kann niemand eine Familie von ernähren, zweimal 15 Stunden.
Mhm, ja.
Und die müssen natürlich mehr arbeiten, weil es ein Fass ohne Boden ist.
Mhm.
Und wir haben immer mal wieder einen Zuschuss vom Arbeitsamt, wenn das bei jemand passt oder eben über ein Projekt eine halbe Stelle mal finanziert oder 450-Euro-Job. Also es gibt so einen im Randbereich bezahlte Arbeit, die aber für niemand auf Dauer geht, wenn er der Alleinernährer ist von der Familie, ja, oder von sich selber.
Ja.
Das ist immer bestimmten Lebenssituationen geschuldet, in denen Menschen sind, wo das mit wenig Geld geht. Oder ja auch Lebensphasen. Also als jüngerer Mensch kann man da einfach flexibler reagieren. Da geht man noch ein bisschen kellnern, macht da einen 450-Euro-Job, braucht, ja, nicht so viel. Und dann geht das. Aber richtige bezahlte sozialversicherungspflichtige Stellen kann man bei uns nicht erwarten.
Ja, nee, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ist das denn so, dass quasi jedes Jahr neu gebankt werden muss? Oh, ist es finanziell möglich, den Mietvertrag zu verlängern etc.? Oder klappt das eigentlich ganz gut mit den Spendengeldern? Ich war tatsächlich beim Kölner Straßenfest auch da in der Nähe und habe eigentlich auch nur Positives jemals vom Allerweltshaus gehört. Das bedeutet aber ja nicht immer gleichzeitig, dass die Leute auch dann spenden. Also man will ja auch nicht die ganze Zeit in die Tasche greifen, aber auf Spenden ist man ja schon angewiesen.
Ja, klar, wir waren einmal in einer richtigen Notsituation. Das war vor einigen Jahren, so jetzt gefühlt, weiß ich gar nicht mehr genau, 6, 7 Jahren. Mhm. Da haben wir den Leuten gesagt, wir brauchen 10.000 Euro. Also 100 Leute müssen uns 100 Euro geben, sonst gehen hier bald die Lichter aus. Ja. Das war verschiedenen ungünstig gelaufenen Sachen geschuldet, dass wir da richtig auf dem Schlauch standen. Und wir hatten, das war so vor Weihnachten, und wir haben das im Oktober, haben wir das veröffentlicht, den Aufruf. Und Mitte Dezember hatten wir 9.800 Euro. Oh, also es gibt da so ein Umfeld, die dann auch ein Huni mal abdrücken, wenn es Not ist. Und wir haben immer mal wieder auch eine größere Einzelspende. Zum Beispiel den Bildspreis haben wir bekommen vor einigen Jahren, das waren 5.000 Euro. Dann haben wir mal auch eine fünfstellige Summe bekommen von jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, das war von Rheinenergie organisiert, so eine Schifffahrt, wo die Leute dann auswählen konnten, für wen sie das Geld spenden, was da gesammelt wurde. Ja. Das hat uns mal 2 Jahre gut über Wasser gehalten, aber man muss immer gucken, wo was herkommt.
Ja, klar.
Sonst geht es eben nicht. Es ist immer ein dünnes Eis, sowohl von den Menschen, die Verantwortung übernehmen, dass man da genug hat, als auch von den Einnahmen, von der finanziellen Seite.
Ja, klar. Und wenn man da jetzt so Veranstaltungen hat, wie Ausstellungen oder Musikabende, da wird dann wahrscheinlich ja auch auf Spendenbasis das Ganze ablaufen. Ihr nehmt dann nicht, wie jetzt sage ich mal, ein üblicher Betrieb 15 Euro Eintritt für ein Konzert, was wahrscheinlich extrem gut sein wird, sondern...
Also wir haben bei den inhaltlichen Veranstaltungen und Ausstellungseröffnungen und so, ist es meistens so, dass wir sagen, gebt so viel, wie ihr könnt, dass auch jemand reingehen kann, der nur 1 Euro geben kann. Und vielleicht jemand anders mal sagt, komm, 10 Euro ist gut. Mhm. Das haut in der Regel gut hin. Wir verkaufen auch die Getränke im Alltag. Bei so Veranstaltungen macht man extra eine Theke, aber im Alltag so, dass wir eine festgeschraubte Kasse da haben, wo die Leute in den Schlitz was reinstecken, wenn sie sich was nehmen. Das geht auch. Könnte man vielleicht noch mehr rausholen, wenn man jemand hinstellt, der kontrolliert. Aber im Großen und Ganzen haut es hin. Konzerte, wie du gesagt hast, können wir leider nicht viele machen, weil wir mitten im Wohngebiet sind und unser großer Veranstaltungsraum nur mit Dachpappe belegt ist. Okay. Und da hört man dann der Krimstraße im 3. Stock, hört man das dann genauso laut wie im Saal. Und
okay.
Das ist immer ein bisschen schwierig.
Eine Lesung ist möglich.
Wir machen auch schon mal Musik, wir machen auch schon mal eine Party, die wir vorher ankündigen, aber man muss dann rechnen, bei den Nachbarn ankündigen, und das ist in der Regel auch, stößt das auf
nicht
Verständnis.
Ja, okay.
Aber muss damit rechnen, dass früher um 12 die Polizei kam, heute um 10 das Ordnungsamt kommt.
Okay, ja, das ist leider so. Also auch das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Weiß ich auch aus einigen WG-Partys, die man dann selber so geschmissen hat. Wir haben jetzt ein bisschen über generell soziales Engagement oder ehrenamtliche Arbeit gesprochen. Um jetzt nochmal so ein bisschen auf unsere Zielgruppe hier bei Köln Campus, die Studenten und Studentinnen und Studentinnen Bezug zu nehmen. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ach komm, ich würde mich eigentlich total gerne ehrenamtlich engagieren. Ich finde auch, das Allerweltshaus ist ein total tolles Projekt, aber so einen sozialen Beruf ergreifen oder halt auch so eine Tätigkeit ausüben, das ist ja heute so ein bisschen leider verpönt. Die Leute haben keine Zeit mehr oder zumindest packen sie sich das Studium so voll, müssen in 6 Semestern fertig werden, nebenher noch kellnern. Wie würdest du jetzt versuchen, so jemanden dann eventuell auch zu mobilisieren? Oder ist es wirklich so, dass die Leute einfach weniger Zeit haben und das dann sinnvoller ist, sich nicht ehrenamtlich so eine Tätigkeit zu suchen?
Tja, schwierig darauf zu antworten. Ich sehe 2 Dinge. Zum einen, dass die fitten Leute, die für sowas Interesse haben, sag ich mal fitten Leute, auch unheimlich oft wechseln. Mal ein halbes Jahr im Ausland, da und da und so. Also da gibt es auch Privilegien heute, die es vielleicht vor 20, 30 Jahren so nicht gab, die Welt kennenzulernen oder andere interessante Sachen zu machen. Das heißt, so ein Engagement hat viel mehr Konkurrenz. gerade bei den Leuten, die Zugang haben zu solchen Ressourcen. Ich würde es auf jeden individuell abstimmen, dass jeder auch in einer anderen Situation. Der eine hat eben mehr Freiraum, der eine sieht es lockerer, der andere lässt sich mehr unter Druck setzen von diesem gesellschaftlichen Druck. Ich muss schnell fertig werden und das noch. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich kann nur sagen, von meinen Erfahrungen, es hat für mich eine hohe Attraktivität, sowas zu machen, weil ich da unter meistens sehr netten Leuten bin und was Sinnvolles machen kann und auch weiterkomme inhaltlich, weil da gibt es ja immer Auseinandersetzungen, da kriegt man immer was Neues mit. Das ist, kriegt man aus den Lehrbüchern an der Uni nicht, sage ich jetzt einfach mal ganz ketzerisch. Da kriegt man was anderes, da kriegt man ein paar Grundlagen. Aber das Leben, also mit einem Migranten aus dem Iran, aus dem Irak oder aus Syrien, mal einen ganzen Abend zu quatschen und sich mit dem auch zu verstehen, ihn besser zu verstehen und Sachen zu erfahren, das bringt viel mehr, wie wenn ich ein Buch über Syrien, Iran oder Irak lese. Mhm. Das kann man natürlich auch machen, ist vielleicht auch wichtig.
Aber ich glaube, da würden dir jetzt auch wenige widersprechen wahrscheinlich.
Ja, aber das Leben pulsiert immer woanders, besonders als wie in den Bahnen, die vorgegeben sind. Von daher sollte sich jeder einen Freiraum schaffen und das machen, was er für sinnvoll hält.
Ja,
also ich kann das nicht allgemein sagen, aber individuell würde ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalten würde, würde ich ihn nach seiner Situation fragen und
man muss ihm etwas
empfehlen, was ich meine, was zu ihm passt.
Ja, man muss ja nicht direkt eine 20-Stunden-Tätigkeit nebenher noch machen und sich da in die Arbeit stürzen. Man kann ja auch, um jetzt mal davon wegzukommen, auch einfach mal reingehen und sich einfach nur einen Kaffee gönnen. Wir haben schon eine richtige große Bandbreite von Themen hier abgefrühstückt, sage ich jetzt mal. Und jetzt wollte ich im nächsten Gesprächsblock, nenne ich es mal, so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie denn das Allerweltshaus, und ich kenne das selber, über Foodsharing bin ich damit in Kontakt gekommen war schon öfters im Allerweltshaus und sehe da auch natürlich jetzt seit 2 Jahren eigentlich immer mehr Flüchtlinge und so weiter. Und die aktuelle Lage, da kann man jetzt das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre ansprechen oder auch nur das letzte Wochenende, Türkei, Würzburg etc. mal kurz angeschnitten. Ralf, wie würdest du da die aktuelle Situation, ich sage jetzt einfach mal ganz spezifisch bei der Flüchtlingskrise zum Beispiel, benennen? Inwieweit ist da das Allerweltshaus involviert und engagiert sich da sozial? Und wie schätzt du da gerade so die aktuelle Lage ein? Weil immer mehr, ne, mit dem Aufkommen der AfD immer mehr rechtspopulistische Parteien da auch irgendwie Zulauf bekommen durch diese Bewegung. Kriegst du das irgendwie mit, dass sich da die aktuelle Lage so ein bisschen verändert und vielleicht sogar ins Negative hin driftet? Oder wie ist da die Situation im Allerweltshaus?
Ja, es ist natürlich schwierig, das jetzt so einen Rundumschlag zu machen. Ich finde die Situation sehr gefährlich. Zum einen, weil doch viele Menschen in Deutschland meinen, wir werden auf ewig auf einer Insel leben, wo es uns einigermaßen gut geht und wo man so halbwegs gut durchkommt und von den Krisen der Welt nicht betroffen sind. Das wird in Zukunft mit Sicherheit nicht so sein und das wird sich auch in verschiedenen Dingen äußern. Wir sind ja Teil dieser Welt, also der Staat Bundesrepublik, und sind da nicht außen vor. Und die Situation in der Welt ist bestimmt nicht so, dass man optimistisch in die Zukunft blicken kann. Im Allerweltshaus selber ist das so, dass wir reagiert haben, als doch wesentlich mehr Flüchtlinge im letzten Jahr kamen, indem wir ein Café eingerichtet haben, ein offenes Café dienstagsabends, wo der große Saal immer voll ist, wo man unverbindlich miteinander in Kontakt kommen kann, wo jedes Mal jemand anders kocht, wo man zusammen isst. Eine Frau hat die Initiative ergriffen, einen Spieleabend zu machen, wo Leute auch kommen können, wo man einfach auf einer individuellen Ebene Kontakt herstellen kann. Das ist ganz wichtig, auch um politisch zu reagieren, wenn sich irgendetwas zuspitzt und man einfach die Leute kennenlernen kann, die da kommen. Ich habe persönlich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich mache auch beruflich an einer anderen Stelle und gebe ich Kurse auch für Migranten. Und da sitzen wir da manchmal in einer großen Gruppe. Iran, Irak, Syrien, Ukraine, Russland. Die ganzen Horrormeldungen, die in der Tagesschau kommen. Wir sitzen dann da in der Gruppe. Meistens sind das sehr nette Leute. Wir diskutieren und lachen viel zusammen. Da fragt man sich manchmal, wie kommt das? Und das liegt bestimmt nicht an den Leuten. Deswegen sollten wir auch gucken, dass wir uns nicht da treiben lassen von irgendwelchen doch rassistischen Vorbehalten, die es gibt gegenüber anderen Leuten. Dass die Situation nicht einfach ist, ist klar, dass wir da auch durchaus Konflikte kriegen werden, das ist auch klar, aber wichtig ist, dass wir ordentlich miteinander umgehen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir uns kennenlernen und dass wir auch gegen diese Kräfte, die das rassistisch ausschlachten, die Situation, dagegen auch vorgehen. Und da ist das Beste, dass man einen Ort hat, einen sozialen Ort, wo man Leute treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo man mit dem ganzen Mist nicht alleine im Wohnzimmer sitzt und vorm Fernseher und Schiss kriegt, sondern dass man sich gegenseitig bestärkt. Und dafür ist das Allerweltshaus da und da tut es auch seinen Dienst, würde ich sagen.
Also du würdest sagen, für die Leute, die jetzt angesichts, es wird ja medial schon fast ausgeschlachtet, wir sind ja beim Köln Campus, kommen wir auch nicht als Medium drumherum drüber zu berichten. Würdest du sagen, dass man da im Allerweltshaus auch so eine Art Umbruch irgendwie erlebt, dass man wirklich mitbekommt, okay, hier kommen irgendwie weniger Leute hin, weil die Angst vor Flüchtlingen haben? Oder wie kannst du dir diesen, ich nenne es mal Rechtsruck irgendwie erklären? Weil es ja eigentlich so von 0 auf 100 mit der Flüchtlingskrise dann losging, dass medial berichtet wurde und dann die Reaktionen eher nach Abschottung verlangt haben, dass sich Deutschland halt abschottet von diesem Problem. Und das Allerweltshaus ist ja ein Ort, wo der dann eher sagt, ach, ne, lass die Leute mal aufeinander zugehen und dann werden die damit zurechtkommen. Aber
also im Allerweltshaus sehe ich das überhaupt nicht, dass weniger Leute kommen, deswegen im Gegenteil. Und ich sehe es auch insgesamt in Köln nicht. Ich sag mal Köln, es ist vielleicht nicht der deutsche Durchschnitt, was hier abläuft. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die vor 2 Jahren nicht aktiv waren auf dem Bereich, die dann was gemacht haben, die auch durchaus positive Erfahrungen machen, obwohl die Situation schwierig ist. Über 5000 Leute leben in Massenunterkünften. Das ist nicht einfach, wenn man da mehrere Monate lebt. Da kommen die Leute nicht gut drauf. Trotzdem machen viele Leute, die ich kenne, gute Erfahrungen. Ich kann das nicht teilen. Natürlich ist die gesellschaftliche Stimmung angstbesetzt oder etwas ruppiger geworden. Das ist keine Frage. Und das ist bestimmt irgendwo in ländlichen Gegenden, wo es wenig Zivilgesellschaft gibt, die andere Akzente setzt, schwieriger wie in Köln. Aber ich kann es für uns überhaupt nicht sehen, dass da weniger Leute kommen, dass sich da Leute komplett den Schwanz anziehen, weil sie Angst vor den Flüchtlingen haben oder Angst vor der politischen Situation haben, das sehe ich gar nicht.
Okay, und du machst jetzt schon seit nunmehr fast 2 Jahrzehnten durch das Allerweltshaus ja Erfahrungen mit sozialen Projekten, die über Themenbereiche, Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt etc. Berichten und auch informieren und auch darüber diskutieren, das ist ganz wichtig. Hast du da wenn du das jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, die letzten Jahre, diese 17 Jahre, die du im Allerweltshaus bist, hast du das Gefühl, die Welt wird immer schlechter oder wird das medial einfach so ein bisschen auch aufgebauscht und es gab schon immer diese Probleme, nur jetzt berühren sie auch wirklich Deutschland?
Ja, die Welt wird nicht schlechter, das kann man so nicht sehen. Die Welt wird schwieriger und es wird gefährlicher, die Situation. Das wird sich in den nächsten, schätze ich mal, 1-2 Jahrzehnten auch nicht ändern. Da braucht es einen grundsätzlichen Umbruch, sowohl was die Ökonomie angeht, die Verteilung der Güter, der Ressourcen, als auch die Politik. Das steckt alles in einer tiefen Krise und spitzt sich zu. Von daher aber schlechter wird die Welt in dem Sinne nicht, weil es gab vorher, die Sachen sind ja schon länger angelegt. Das ist ja jetzt nichts, was neu dazugekommen ist. Die Probleme, die sind nur mehr an der Oberfläche und spitzen sich zu. Von daher würde ich nicht sagen, die Welt wird schlechter. Mhm. Aber sie wird schwieriger und sie wird anders. Das ist, man muss sich der Situation stellen. Da ist kein Weg dran vorbei.
Wie würdest du jetzt, weil ich kenne auch viele aus meinem Bekanntenkreis, wenn ich mal ganz ehrlich bin, und ich würde mich da sogar mit einschließen, die das Ganze mit sehr viel Argwohn natürlich betrachten und mit einem sehr schlechten Bauchgefühl. Man kann jetzt das letzte Wochenende betrachten oder das letzte Jahr, das ist ja vollkommen egal. Und diese Bilder, die einem dann nicht mehr aus dem Kopf gehen, die einem Bauchschmerzen verursachen, wenn du sagst, man muss es halt angehen. Wie macht man das am besten? Weil, ne, es hat ja jetzt, also du hast ja, du bringst ja eine ordentliche Erfahrung mit, was soziales Engagement angeht. Wie wird man da jetzt am besten aktiv, damit man dieses Bauchgefühl vielleicht dann so ein bisschen wegkriegt? Weil dauernd wegschauen bringt ja dann auch nichts und die Medien ausmachen, den Fernseher ausmachen.
Die Medien spielen natürlich eine wesentlich größere Rolle wie früher, weil sie omnipräsent sind. Und alles 10-mal durchkauen, das war bestimmt in der Vergangenheit weniger der Fall. ja, was tun? Ein politisches Modell als Alternative, das hat niemand, der ernsthaft nachdenkt, glaube ich. Das Allerweltshaus nicht, ich auch nicht oder so. Oder jemand Einzelnes. Das ist unser Problem. Wenn wir eine Alternative hätten, so läuft es besser, wie die Leute früher vielleicht gedacht haben mit den verschiedenen politischen Optionen, die es gab, dann würden wir das sagen und dann würden wir dafür kämpfen auch. Das haben wir nicht, deswegen muss man, würde ich mal sagen, sowas betreiben wie Schadensbegrenzung erstmal, dass wir ordentlich miteinander umgehen, dass wir Kontakt miteinander haben, dass wir uns besprechen, dass wir uns nicht vereinsamen, isolieren lassen und dass man menschenfeindlichen Ideologien oder Haltungen, rassistische oder narzisstische Dinge entgegentritt. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann in der Situation, ist, dass wir uns gegenseitig den Kopf einschlagen. Das Beste ist immer noch, man kommuniziert miteinander und man wird aktiv. Geht vielleicht auch mal ein Risiko ein. Das ist eigentlich meine Erfahrung immer dann, wenn es schwierig wurde und man ist nach vorne gegangen, also überlegt nach vorne gegangen, ist man ein Risiko eingegangen, ist entgegengetreten, hat etwas Neues probiert. Das hat meistens was gebracht. Das kann ich nur alle ermuntern. Tut euch mit Leuten zusammen, die ähnlich drauf sind. Macht Erfahrungen miteinander und mischt euch gesellschaftlich ein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Idioten sind laut, wenn wir leise sind. Ich sag mal, wir nicht Idioten.
Schön, dass du mich damit einschließt.
Oh ja, doch, das mache ich mal blind.
Sehr schön.
Spricht nichts dagegen. Dann, wenn wir auch leise sind, dann ist es schlecht.
Ja, und ein Besuch jetzt im Allerweltshaus, den ich auch schon ein paar Mal hinter mir hatte, den kann ich auch nur empfehlen. Der kann natürlich auch so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen. Wenn jetzt da draußen, sage ich mal ganz pauschal, jemand ist, der sagt, hey, das klingt irgendwie alles ganz cool, das Allerweltshaus klingt nach einem coolen Projekt, nach einem coolen Ort und so weiter. Wie tritt der am besten in Kontakt? Also geht der einfach bei euch vorbei und setzt sich da einfach mal hin? Oder gibt's irgendwie sowas wie ein Kennenlernabend oder... Mhm. Ne, es ist ja eigentlich, die Tür steht ja immer offen.
Ja, also, wir haben ein Büro, das ist von 10 bis 16 Uhr werktäglich geöffnet. Da kann man alles erfragen. Man kann natürlich auch auf die Homepage gucken schon mal, www.allerweltshaus.de, was wir alles so machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, reinzukommen. Mal zu einer Veranstaltung zu gehen oder zu einem Projekttreffen oder zum Treffen einer der Gruppen, die sich bei uns treffen, die natürlich nicht Allerweltshaus sind, die aber die Räume nutzen. Da muss man einfach gucken, wo man hin möchte. Aber im Büro kann man immer Auskunft finden.
Ja. Alles Mögliche. Also du zumindest bekomme ich gerade so den Eindruck, bist angesichts der aktuellen politischen Lage oder der Lage seit dem letzten Jahr oder seit den letzten 2 Jahren nicht wirklich hoffnungslos, sondern scheint es anscheinend auch durch die Begegnung im Allerweltshaus eigentlich eher auch Hoffnung zu haben, dass da das Miteinander funktionieren kann. Und da werden natürlich vielleicht der ein oder andere jetzt aufgehorcht haben und sich denken, hey, vielleicht schaue ich mal im Allerweltshaus vorbei, trinke einen Kaffee, wo ich dann gerne eine Kleinigkeit für spende oder so. Denn das haben wir auch schon in diesem Gespräch bei Echo hier festgestellt, das Allerweltshaus ist nicht subventioniert. Nein, das muss auf Spendenbasis aufgebaut sein. Man sollte sich vielleicht echt mal, und da werde ich vielleicht, da werde ich nachher auch 2, 3 Homepages von euch zusammentragen auf www.kölncampus.com. Der Podcast zu dieser Sendung wird übrigens morgen um 12 Uhr online gestellt auf derselben Website. Wenn jemand da sich angesprochen fühlt, einfach vorbeischauen, einfach mal aktiv werden, sehr gerne. Und ja, das wäre soweit eigentlich mein Schlusswort fast, aber hier bei Echo ist die Tradition, dass natürlich der Gast das Schlusswort hat. Du hast den letzten Satz, denn ich gucke gerade auf die Uhr, 19.13 Uhr ist es. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Hast du noch ein paar Worte, die du uns mitgeben willst im Endeffekt?
Ja, jetzt wollen wir nicht pathetisch werden. Ich fand das ganz nett hier und ich hoffe, den einen oder anderen aus der verehrten Hörerschaft, wir sehen uns mal in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, sehr gerne. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und dann kommen wir auch direkt zu dem letzten Song. Das ist nämlich Esther Bejarano mit Kali Kajin. Den hast du mitgebracht. Wer ist denn Esther Bejarano?
Esther Bejarano ist eine schon sehr alt gewordene Dame, eine Überlebende von Auschwitz, die sehr schöne Musik macht mit ihrer Band, zuletzt auch zusammen mit Microphone Mafia, hier in Köln bekannt, aufgetreten ist. Und sie spielt mit ihrer Band jüdische Lieder, sie ist jüdischer Herkunft, auch aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus, aber auch alle möglichen anderen Songs. Hört sich ganz gut an und angesichts dessen, was da mitschwingt, hat das für mich immer so eine was Besonderes. Deswegen habe ich das auch noch ausgewählt.
Okay, dann ich habe diese Band noch nie gehört und von Esther auch noch nicht wirklich viel gehört. Deswegen freue ich mich da jetzt ganz besonders, das anspielen zu dürfen. Für die Leute, die heute noch nicht genug von Köln Campus haben, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen mehr Musik natürlich. Und ab 20 Uhr für die Indie-Liebhaber da draußen geht es weiter mit unserem Indie-Magazin Verstärker. Die lieben Kollegen scharren schon mit den Hufen in dem Redaktionsraum und bereiten die Sendung fleißig und akribisch vor. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast Ralf Berger, dass er hier zu Gast war bei Echo, dem Talk-Magazin auf Köln Campus, und wünsche ihm natürlich noch viel Erfolg, und vielleicht sieht man sich ja mal auf einen Kaffee oder ein Kaltgetränk im Allerweltshaus.